Und wenn man lacht, dann passiert ja was mit einem und dann merkt man sich die Dinge auch besser.
Ich gucke jetzt mal, aus welchen Perspektiven ich diese Frage eventuell auch noch stellen könnte.
Generation Alpha.
Der Kika-Podcast.
Die beiden Stimmen, die Sie da gerade eben zu Beginn gehört haben, sind in unseren Angeboten bei Kika nicht mehr wegzudenken. Clarissa Correa da Silva und Tobias Krell. Beide moderieren vorrangig Wissensformate. Gemeinsam tun sie das bei Die beste Klasse Deutschlands. Solo checkt Tobias schon lange verschiedenste Themen bei Checker Tobi, moderiert unter anderem auch die Checkperimente. Und Clarissa ist Teil der Sendung mit der Maus, hinter und auch vor der Kamera bei unserem Geschichtsformat Triff zu sehen. Und sie klärt Alltagsfragen bei Wissen macht A. Also, Sie hören schon, genau darum geht es in dieser Folge, um Wissen. Und das zu vermitteln, das ist Teil unseres Auftrags. Klingt jetzt irgendwie angestaubt, das ist es aber nicht. Jeden Tag beschäftigen uns in den Redaktionen große Fragen dazu. Wie machen wir das am besten? Wie viel Spaß muss vielleicht auch dabei sein? Und vor allem, wie sieht es denn mit dem Vermitteln von Wissen bei Kika in der Zukunft aus? Antworten also darauf heute bei uns. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Inka Kiewit und ich begleite Sie heute durch diese Folge. Auch wenn mein Gast und meine Gästin aus meiner Generation, also der Y-Generation, kommen, sind sie jeden Tag sehr nah dran an ihren Zuschauenden, nämlich der Generation Alpha, um die es ja in unserem Podcast geht. Und vor allem geht es um ihre Zukunft. Und dafür setzen sich auch Clarissa und Tobias ein. Hier mal ein kleiner Ausschnitt aus den Wünschen der beiden für die Generation Alpha.
Ich wünsche mir, dass die Generation Alpha ihre Komfortzone auch mal zu Hause lässt.
Dass das echte Leben, also ihr wisst, was ich meine, dass das weiterhin stattfindet.
Was die beiden damit genau meinen und warum Lachen der Schlüssel ist, zu wissen, was wirklich hängen bleibt. Darüber habe ich mit Clarissa Correa da Silva und Tobias Krell gesprochen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute da seid.
Hallo.
Hallo Inka.
Hi. Was unsere Zuhörenden vielleicht wissen sollten, wir kennen uns ja alle aus dem Redaktionsalltag. Ich würde ganz gerne einfach bei Tobi und Clari bleiben. Ist das okay für euch?
Natürlich.
Voll gern.
Sehr gut. Wir starten unsere Gespräche immer ganz gerne mit so einem kurzen Eisbrecher zum Reinkommen. Den bekommt ihr jetzt natürlich auch. Und weil es einfach so schön passt, haut doch mal so einen völlig unerwarteten kurzen Wissensfakt raus. So irgendwas, was wir mitnehmen können. Clari?
Wusstet ihr, dass Säugetiere ab 5 Kilogramm alle gleich lang brauchen, um ihre Blase zu entleeren? Im Durchschnitt 21 Sekunden.
Nein.
Also wirklich völlig egal, ob es eine Katze ist oder ein Elefant. Alles ab 5 Kilo, auch wir also, pinkelt einen Inhalt der Blase in ziemlich der gleichen Geschwindigkeit aus.
Finde ich sehr gut.
Fantastischer Funfact.
Ich liebe es.
Und man merkt, dass wir beim Kinderfernsehen sind, weil mein Funfact hat auch was mit Verdauung zu tun. Wusstet ihr, dass wir Menschen 2 Schließmuskel haben? Mhm. Und den äußeren kennen wir alle als After.
Ja.
Es gibt aber innen noch einen zweiten. Und wenn die fertig geformte Kackwurst durch diesen ersten inneren Schließmuskel durch ist, ist sie in so einer Art Wartezimmer. Dann weiß das Gehirn, ich könnte jetzt. Und wenn man gerade auf dem Klo sitzt, dann öffnet sich der äußere. Sonst geht die zurück.
Ist ja auch gut. Ich meine, weil sonst müsste man ja sofort instantly irgendwo gehen.
Ja, sonst kannst du nicht zurückhalten.
Das wäre schlecht.
Ach.
Absolut.
Ich liebe das ja. Snackable Content, kurze Fakten, die schnell im Gedächtnis bleiben. Vielen Dank für eure Wissensfakten. Ich würde gerne mit euch ein bisschen sammeln. Was macht denn für euch ein gutes Wissensformat für Kinder aus? Werft einfach mal rein.
Also als erstes Stichwort fällt mir ein, auf Augenhöhe. Mhm. Das ist vielleicht erstmal ein Allgemeinplatz, aber ich finde, es ist trotzdem kann nicht überbewertet werden, dass man die Kinder ernst nimmt, dass man nicht eben als Onkel irgendwelchen kleinen Menschen was erklärt, sondern dass man halt, ja, ich kann es nicht anders sagen, dass man sie ernst nimmt und auf Augenhöhe mit ihnen redet und ihre Ängste, Sorgen, Wünsche und so weiter auch immer mit im Blick hat.
Mhm. Ja, ich glaube auch, dass das eigentlich so das A und O ist, weil Kinder sind einfach unfassbar wissbegierig und neugierig und die wissen auch schon voll viel, ne? Beziehungsweise die erklären sich auch einfach ganz viele Dinge aus einer viel fantasievolleren Richtung.
Mhm.
Und ich glaube, das sollte man ernst nehmen und halt wirklich auch die Fragen oder die Antworten dann besser gesagt auch genau aus dieser Perspektive machen.
Mhm. Wie merkt ihr denn, dass ihr auf Augenhöhe bleibt?
Puh, ich glaube, das ist auch wirklich immer schwierig, ne? Und ich glaube, das gelingt uns auch nicht immer, weil wir natürlich auch keine Kinder mehr sind, so. Und man rutscht auch immer wieder natürlich in seine Lebenswelt. Aber ich muss für mich sagen, so, ich ich habe das irgendwann auch wirklich ganz bewusst trainiert, dass ich immer sage, nee, warte mal, stopp. Ich gucke jetzt mal, aus welchen Perspektiven ich diese Frage eventuell auch noch stellen könnte. So, zum Beispiel, keine Ahnung, wäre jetzt eine Frage, ist ein Feuerwehrschlauch, was macht man mit einem Feuerwehrschlauch? Ne, Feuerwehr sowieso immer irgendwann in der Lebensphase sehr faszinierend, bis spät. Aber dann zu sagen, okay, das wäre jetzt irgendwie so die erste Frage und dann könnte man so ganz viel erklären. Aber vielleicht ist die Frage eines Kindes auch eher so, warum ist der Feuerwehrschlauch eigentlich nicht brennbar? Mhm. So. Ne? Also eher so von so einer beobachtenden Situation, irgendwas Praktisches und deswegen etwas zu hinterfragen.
Ja.
Ist wirklich, finde ich, auch so eine Trainingssache.
Ja.
Ich glaube, ganz viele Erwachsene haben das Problem, dass sie das Gefühl haben, wenn sie nach einer ersten Erklärung was nicht kapiert haben, dann sagen sie, ah, okay, verstehe. Mhm. Kinder machen das nicht. Und wenn man sich ich nenne es mal soziale Erwartbarkeit eines Erwachsenen so ein bisschen selbst wegnimmt, dann glaube ich, ist man ganz schnell auf Augenhöhe mit den Kindern. Ja. Wenn man dann noch, so wie Clary und ich das, glaube ich, beide sind, auch Bock hat, Quatsch zu machen, dass wir wieder beim sich selbst nicht zu ernst nehmen, dann geht das ruckzuck.
Klar, auf Augenhöhe wird immer bleiben, egal welche Generation jetzt kommt. Aber glaubt ihr, dass sich vielleicht in unseren Wissensformaten oder bei der Aufbereitung von Wissen für Kinder was ändern wird in der Zukunft?
Also ich glaube, Kindheit an sich verändert sich sicherlich an vielen Ecken und Enden durch Technologie, durch Digitalisierung und so weiter, ganz bestimmt. Mhm. Kinder heute leben natürlich ganz anders oder wachsen anders auf, als wir vielleicht aufgewachsen sind. Trotzdem bleiben Kinder ja erstmal Kinder. Insofern glaube ich, dass sich natürlich irgendwie vielleicht Methoden oder Zugänge oder Beispiele oder Erklärungen verändern, aber die Art und Weise, wie... Ich glaube, die ist irgendwie universell.
Gibt es denn deiner Meinung nach No-Go-Wissen für Kinder?
Die Frage kriege ich auch immer mal wieder gestellt. Und ich bin da noch nicht so richtig an einem Punkt, wo ich sage, ich kann sie ganz klar beantworten. Ich glaube, es gibt sicherlich Dinge, die man Kindern in einem gewissen Alter vielleicht nicht zumuten muss. Ich sage jetzt nicht, dass man sie davor fernhalten soll, aber da kommt das Wort Schutz tatsächlich zur Sprache. Ich glaube nicht, dass irgendwie Kindergarten oder frühe Grundschulkinder unbedingt wissen müssen, was Kinderprostitution ist oder so. Umgekehrt finde ich aber, dass man Kindern oft viel mehr zumuten kann oder zutrauen kann, vielleicht eher Dinge auch erklärt zu bekommen, von denen manche sagen würden, oh, das muss man doch Kindern noch nicht erklären. Beispiel, Clary und ich haben mal eine Sendung oder haben einen Mantel für eine Sendung produziert, das war der Krieg und ich, eine Sendung für Grundschulkinder, im Kern ab 8 Jahren, wo der Zweite Weltkrieg und zwar inklusive Holocaust und alles erklärt wurde. Und ganz viele haben gesagt, das könnt ihr doch nicht bringen. Und ich finde es total wichtig, dass wir es gemacht haben, dass es das Angebot gibt.
Ja, gehst du damit klar? Gibt es Themen bei Wissen macht A, bei der Sendung mit der Maus, bei denen du sagst, nee, also die sind überhaupt nicht geeignet für unser Format?
Also ich sehe das ähnlich. Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, Ich finde, man kann mit Kindern über alles sprechen. Es ist immer nur die Frage, wie. Ich finde dieses Wort No-Go-Thema für Kinder, finde ich von Erwachsenen teilweise schon fast überheblich. Ja. Also ich habe auch schon mit meiner 6-jährigen Nichte über Rassismus gesprochen, ohne dass ich jetzt wirklich Rassismus und Ausgrenzung und diese Wörter irgendwie in den Mund nehmen muss. Aber trotzdem hat sie es verstanden. So, und ich glaube, das ist eher das Wichtigere, dass man sich darauf konzentriert, nicht ob, sondern wie.
Wir kommen weg von No-Go-Wissen, was es nicht gibt, zu Themen, die bei Kindern definitiv ankommen. Welche Themen kommen denn eurer Meinung nach bei Kindern an?
Ich glaube, dass Naturwissenschaften oder das ist so auch meine Erfahrung, die ich mache, immer eine Faszination bei Kindern wie auch bei Erwachsenen ehrlicherweise auslöst. Ne? Jetzt nicht, ob es jetzt hochwissenschaftlich komplexe Sachen sind, die man erklärt, sondern wirklich so Naturphänomene sind etwas, was immer gut ankommt im Wissensbereich.
Ansonsten merken wir auch in der Checker-Redaktion, also klar, es gibt so die Themen, die wirklich, wo man sich sicher sein kann, Kinder finden das spannend. Das hat ganz oft was mit Tieren auch zu tun, finde ich so. Also so Und natürlich Sachen mit Blaulicht und so. Also weißt du, so der Feuerwehr-Check, Clary hat vorhin schon von der Feuerwehr gesprochen. Und der Bauernhof-Check und so. Das sind so Sendungen, die immer gehen, Polizei und so weiter. Unsere meistgeklickte Sendung ist der Krankenhaus-Check. Das hätten wir vorher auch nicht gedacht. Und dann gibt's auch ansonsten immer wieder Themen, wo ich vorher sagen würde, oh, das ist das Kinderthema. Das geht bestimmt durch die Decke. Mhm. Tut's dann vielleicht nicht. Und umgekehrt auch Sendungen, wo ich niemals gedacht hätte, dass, weiß ich nicht, der Badesee-Track so gut ankommt. Aber irgendwie ist das dann, wenn es mit Wasser was zu tun hat, scheint das irgendwie beliebt zu sein. So richtig verstanden habe ich es noch nicht. Aber da sind wir eigentlich wieder bei dem, was Clary gesagt hat. Ich glaube, wenn man den richtigen Dreh oder Zugang findet, sich um das Wie Gedanken macht, dann kann man jedes Thema halt irgendwie kurzweilig, spannend, informativ, unterhaltsam aufbereiten und dann macht's auch Spaß.
Wie wichtig, Clary, wir hatten es vorhin schon ganz kurz, aber wie wichtig ist Spaß und Unterhaltung beim Vermitteln von Wissen für Kinder?
Spaß und Unterhaltung ist schon extrem wichtig, wenn es eben Wissen in einer Fernsehsendung oder in einer, was weiß ich, Online-Sendung, was auch immer ist, weil es eben nicht Schule ist. So, es ist ja, also man muss sich das ja mal vorstellen. Die Kinder gehen, keine Ahnung, 6 bis 7 Stunden am Tag in die Schule und dann kommen die nach Hause und dann müssen die noch Hausaufgaben machen. Und dann ist halt das Letzte, was sie wollen, irgendwie noch ihre Freizeit damit zu verbringen, irgendwie Wissensvermittlung zu bekommen, so frontal, ohne dass es irgendwie Spaß macht. So, also voll. Ich verstehe das auch total. Irgendwann hast du halt auch keinen Bock mehr. Das heißt, deswegen ist Spaß und Unterhaltung bei Wissensformaten schon sehr, sehr wichtig. Aber es muss nicht unbedingt so im Fokus stehen. Also ich finde es bei Wissen macht A auch immer wieder schwierig und herausfordernd, erstmal in erster Linie zu sagen, wir wollen Wissen vermitteln. Wir sind die Klugscheißer. So. Und das Versprechen müssen wir erfüllen. Und wir sind eben keine Comedy-Redaktion, sondern es muss eigentlich beiläufig komisch werden, während wir etwas erklären. Das ist die Herausforderung. Also Wissen macht A arbeitet ganz viel tatsächlich mit Irritation eher als mit klassischem Humor, sage ich mal.
Ja. Wie ist es bei dir, Tobi? Wie viel Spaß, wie viel Unterhaltung, wie viel Witz muss vielleicht sogar sein?
Also ich glaube, es muss immer Witz und Unterhaltung geben. Ich glaube auch sogar in unserer Sendung zum Thema Tod konnte man mal lachen.
Richtig.
Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man lacht, dann passiert ja was mit einem und dann merkt man sich die Dinge auch besser. Also davon bin ich sowieso überzeugt. Und dazu kommt noch, dass es passiert ganz oft, dass wir in der Checkerbude im Studio sind und der Hansi, der Kameramann, irgendeinen Quatsch sagt und dann eigentlich nur einen Joke machen will und dann drehen wir das aber und dann landet es halt in der Sendung. Und das ist ganz oft kein kindlicher Humor oder so, sondern unser Humor. Aber dadurch, dass er von uns kommt, glaubt man ihn uns auch und geht damit. Und wenn ich Kinder treffe oder die mich ansprechen oder so, dann ist es schon ganz oft so, dass sie mir sagen, du bist so witzig. Ich glaube, das spielt eine Riesenrolle bei der Vermittlung von Wissen, dass man auch dabei lachen kann. Also für mich in den Sendungen mit das Wichtigste.
Ich würde noch dazu ergänzen, dass ich Unterhaltung nicht nur auf Humor beschränken würde, sondern wenn man jetzt gerade auch bei Triff guckt, ne, wir haben die Folge Harry Tubman gemacht, die auch von Kindern sogar ausgezeichnet worden ist und die war jetzt nicht besonders witzig, so, ne, sondern sie war aber verdammt spannend. Also es gab halt einfach in den Szenen so dieses Abenteuer und dunkel und mystisch und Spannung und das ist auch Unterhaltung. Also ich glaube, dass man das ja, das wäre mir noch wichtig, das zu sagen. Es muss nicht immer witzig sein, aber es muss irgendwie emotional aufgeladen sein als der Unterricht in der Schule.
Ja, wichtig. Tobi, du hast eben gesagt, die Kinder, die begegnen dir und sagen, boah, du bist aber witzig. Und ich möchte nochmal ganz kurz jemanden zitieren, nämlich den Medienpädagogen Professor Stefan Aufenanger. Der hat nämlich gesagt, Informationen fehle, in Klammern ganz oft, der Bezug zur Lebenswelt der kleinen Zuschauenden. Wie schaffst du es denn, an dieser Lebenswelt dran zu bleiben, Tobi? An der Generation Alpha.
Also ich bin ja kein Kind und es wäre auch Quatsch, so zu tun, als wäre ich eins. Aber insofern ist mein Zugang zur Zielgruppe, zur Kinderwelt immer der eines erwachsenen Menschen, der halt versucht, Dinge zu übersetzen. Auch da wieder Beispiel aus unserem Redaktionsalltag. Es ist ganz oft so, dass wir irgendwie sagen, Ah, ich glaube, das fänden Kinder witzig. Aber das ist einfach nur ein Gespür. Und ja. Bisher geht das auf und offensichtlich liegen wir damit oft richtig. Also das passiert tatsächlich auch immer mal wieder, dass wir Dinge testen oder dass wir für manche Sendungen bei Kindern nachfragen oder tatsächlich vorher mal an der Grundschule sind und fragen, was würde euch zu dem Thema interessieren? Wir wollen gerne wissen, was unser Zugang sein könnte. So haben wir es beim Thema Liebe und Knutschen gemacht. Und das war total toll. Oder beim Thema Tod zum Beispiel fängt der Film damit an, dass ich, und das war eben wirklich so, dass mein Hamster stirbt. Das heißt, wir kommen von einer ganz kindlichen, das Haustier stirbt, Zugang zu dem Thema und gehen dann natürlich in den Tod von geliebten Elternteilen oder auch den Tod eines Menschen im Hospiz, der uns vorher noch davon erzählt, wie er sich jetzt seinen eigenen Tod vorstellt. Der Zugang ist aber trotzdem eher aus einer einfacher gehaltenen Kinderwelt.
Kannst du dich noch gut erinnern an deine Kindheit? Hast du gute Erinnerungen?
Ich habe viele Erinnerungen, gerade auch so, was für Dinge ich cool fand und warum ich die cool fand. Mhm. Und ganz viel speisen wir natürlich auch daraus. Mhm. Aber trotzdem würde ich sagen, das Gros ist einfach so, ich kann das auch immer nur so aus diesen Brainstorm-Vorgängen, die wir in der Redaktion haben, irgendwie jetzt beschreiben. Aber ganz viel ist dann auch irgendwie Rumgespinne. Und irgendwann merken wir, wenn wir alle denken, jetzt darüber müssen wir lachen oder oh, das ist nochmal ein toller Zugang, dass wir dann einfach sagen, ja, dann machen wir das jetzt so. Ja. Und dann scheint das oft auch irgendwie bei den Kindern zu resonieren.
Ja. Wie ist denn das bei dir, Clara? Wie bleibst du in der Generation Alpha dran oder in den kommenden Generationen? Swipest du dich panisch durch TikTok, weil du denkst, ich muss dranbleiben oder wie machst du es?
Nein, also panisch durch TikTok swipe ich mich nicht. Ich bin auch wirklich so, dass ich ganz offen sage, natürlich habe ich TikTok, natürlich gucke ich mir das an, aber es ist nicht mein Medium. Also es ist auch was, wo ich wirklich sage, es ist mir zu schnell, zu laut, so manchmal auch ja ein Humor, den ich nicht verstehe, aber ich habe auch echt einen schwierigen Humor, das weiß ich auch generell. Aber klar, es ist auch viel Recherche, also natürlich. Und manchmal auch wirklich auch bewusst zu sagen, ja, keine Ahnung, ob die das jetzt witzig finden. Wir finden es witzig, uns macht es Spaß, wir machen das jetzt einfach. Und vielleicht lassen die sich auch einfach mitreißen. Vielleicht verstehen die jetzt nicht bis zum Grund den Gag, aber die finden es einfach witzig, weil wir uns totlachen so. Mhm. Weil dann hat man auch automatisch Spaß, dann strahlt man auch was aus. Und die Lebenswelt von Kindern ist, glaube ich, auch nicht immer so meilenweit entfernt von unserer, wie das immer wirkt. Ne? Die Lebenswelt der Kinder, so als wäre das irgendwie auf einem anderen Planeten. Das stimmt ja nicht. Die sind ja in den gleichen gesellschaftlichen Bedingungen, in der gleichen Zeit. Aber natürlich sind sie irgendwo in einer anderen Entwicklung. Ja, und das muss man berücksichtigen. Und da kann man aber auch wirklich viel recherchieren. Ob es jetzt mit denen selber im Kontakt ist oder auch einfach über Medien oder beobachtend. Ja.
Und ich will noch hinzufügen, dass ich finde, dass man bei allem, was wir so machen, auch die Eltern nicht vergessen darf. Also wir als Redaktion machen das zumindest. Wir natürlich machen wir eine Kindersendung und im Kopf haben wir immer die Kinder als Zuschauende, aber die Eltern gucken oft mit oder sollen sie sogar auch. Also eigentlich kann man das Ganze fast im besten Fall so ein bisschen als Family Entertainment auch verstehen. Und zumindest ich bekomme das ganz, ganz viel gespiegelt, weil auf der Straße werde ich öfter von Eltern angesprochen als von Kindern. Mhm. Und die sagen mir dann, und ich guck's auch so gern. Und ich lerne auch jedes Mal noch was. Und da sind wir wieder beim Humor. Ich glaube, dass Kinder über andere Sachen lachen als über die Erwachsenen. Aber wenn eine Sendung oder in unserem Fall versuchen wir es mit den Kinofilmen auch oft, zwei Ebenen hat und beide anspricht, dann ist das was ganz, ganz Tolles.
Ja. Finde ich auch. Und ich finde zum Beispiel, die beste Klasse Deutschlands ist auch sowas, was ganz klar auf Familienabend angelegt ist.
Ja, das stimmt.
Trotzdem ist es ja so, dass die Lebenswelt der vor allem der Generation Alpha und der jüngeren Generation ganz viel in digitalen Räumen einfach stattfindet. Ne? TikTok, Instagram, YouTube, Twitch, das sind alles Standard-Social-Media-Plattformen. Sollten wir da mit unserem Content nicht eigentlich lieber ganz schnell zu finden sein, so besser heute als morgen mit unserem Wissenscontent?
Das ist ja jetzt ganz oft dann keine Frage mehr, die jetzt irgendwie was direkt mit Claris und meiner Entscheidungskraft zu tun hat, sondern ganz oft senderstrategisch ist und so weiter, ist ja klar. Und ich finde zum Beispiel super, dass der BR in meinem Fall irgendwann gesagt hat, wir bauen diese Checkerwelt jetzt bei YouTube auf und alle Folgen werden dort zu finden sein. Und seit das so ist, kannst du dir nicht vorstellen, wie oft ich von Kindern als YouTuber bezeichnet werde. Die wissen überhaupt nicht, dass das ein Fernsehprogramm ist. Das ist denen auch total egal. Und da, finde ich, ist der Knackpunkt, weil es Kindern egal ist, ob es Fernsehen ist oder online oder so. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Und ich bin voll bei dir. Ich finde, wenn es irgendwelche dem Format oder halt dem Medium, ob es jetzt Insta ist oder TikTok oder YouTube, angepasste Ausspielwege gibt, dann sollte man die auch unbedingt nutzen.
Ich würde voll gerne mit euch beiden mal ganz kurz ein bisschen rumspinnen. Ob was dabei rauskommt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Wie könnte denn ein Wissensformat für Kinder in der Zukunft aussehen? So in 50 Jahren. Da sind wir, ich muss mal ganz kurz rechnen, da bin ich 86.
Ich auch.
Ja, okay, gut. Also machen die den Fernseher noch an? Gibt es das noch? Haben sie einen Bildschirm vor Augen oder haben sie eine Brille auf? Und da läuft dann das Wissensformat so. Und wie sieht dieses Wissensformat aus?
Ich glaube, auf gar keinen Fall machen die noch einen Fernseher an und freuen sich, dass Checker Tobi 1925 kommt oder Wissen macht A 1925 kommt. Auf gar keinen Fall, weil das passiert ja auch jetzt schon nicht. Die mögen das Produkt und deshalb gucken die das. Und dass die da einen Fernseher anmachen, glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, dass es dieser Konsum sowieso jetzt ja auch schon so viel individualisierter wird. Das heißt, man setzt sich jetzt nicht zu einer festen Zeit dann vor den Fernseher, sondern man guckt das, wenn man Bock drauf hat oder wenn man auch gerade Zeit dafür hat. Deswegen guckt man das dann vielleicht auch eher auf einem Device, was du mitgenommen hast oder in 50 Jahren wahrscheinlich schon, weiß ich gar nicht, vielleicht über so eine Brille.
Ein Chip in der Haut.
Ja,
Brille.
Genau. Ja, der Netzhaut wahrscheinlich.
Ja, Netzhaut. Ja. Netzhaut irgendwas.
Fancy.
Lineares Fernsehen glaube ich auch nicht. Und das Fernseher als Gerät finde ich eine spannende Frage. Gibt es ja immer noch überall und wird halt mit dem Internet verbunden und so. Also das weiß ich nicht genau. Aber ich finde es ganz spannend, darüber nachzudenken. Ich glaube auch, dass es nach wie vor Wissensfernsehen geben wird. Im besten Fall mit einer durch modernste Effekte jung gehaltenen Clarissa Correa da Silva und einem schwerst operierten Tobias Krell. Nee, ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass es irgendwie weiterhin solche Programme gibt. Ob es dann noch Fernsehsender gibt oder Sendeanstalten, weiß ich auch nicht, aber es ist eine total spannende Frage.
Finde ich auch. Und auch interessant, ich glaube, über 80% der deutschen Haushalte richten ihr Wohnzimmer immer noch nach dem Fernseher aus. Finde ich auch irgendwie interessant.
Glaubt ihr denn, dass die kommenden Generationen, dass die noch rein zugucken wollen? Oder sind wir dann schon so weit, dass die, ach nee, jetzt will ich wegswipen, ich will in der Geschichte woanders hin, einen anderen Strang so? Oder glaubt ihr, es bleibt bei diesem ja schon eher passiven Konsum?
Also ich bin davon überzeugt, dass der passive Konsum auf jeden Fall bleibt. Ich glaube, dass Geschichten erzählt zu bekommen, etwas so zutiefst Menschliches ist, das haben sich schon die Steinzeitleute vor zehntausenden Jahren mit Höhlenmalereien oder was auch immer irgendwie mitgeteilt. Und ich weiß nicht, Literatur und Kunst und Film und Kino und Fernsehen und so, die letzten hunderte Jahre, all diese ganzen Medien, die gab es immer und die wird es immer geben. Ich hoffe es zumindest total.
Ich glaube auch, dass es bleibt, weil es auch ein menschliches Bedürfnis ist, wirklich auch mal abzuschalten. Und ich glaube, dass die Generation Alpha auch in ihrem Alltag schon sehr, sehr viel interaktiver sein wird, vor allem auch über digitale Medien, dass auch die Berufe sich dahingehend verändern, dass man sehr viel mehr Interaktion auch braucht. Und dass es deshalb vielleicht sogar sich verstärkt, dass man so auch mal runterfahren will und mal nicht irgendwie auch noch entscheiden, wie diese Geschichte geht oder was dann passiert, kann sogar vielleicht zunehmen, könnte ich mir vorstellen.
Und mal gucken, ob nicht auch irgendwie dieses Gros an Verantwortung und Entscheidungsfinden, was irgendwie Medien angeht, das in den letzten Jahren aufgekommen ist, ob das nicht auch wieder irgendwie nach einer Weile so ein bisschen abebben wird.
Ja. Ich glaube, was sich auf jeden Fall verändert ist, und das finde ich auch spannend, ist jetzt vielleicht sogar eher gar nicht so medial gesehen, sondern anthropologisch, Diese Bedeutung von Wissen, also wir kennen es ja vielleicht selber schon, wenn wir in einem Gespräch irgendwas nicht wissen, dann ziehen wir uns das Wissen sofort. Mhm. Und ich glaube, das wird sich auf jeden Fall verändern, diese Beziehung zu Wissen, zu neuem Wissen. Es gibt ja nicht mehr diese Exklusivität beim Journalisten oder bei der Journalistin von Wissen oder bei den Expertinnen und Experten, sondern wir alle können ja jederzeit auf alles zugreifen. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht die Wissensformate verändert, das zu berücksichtigen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber ich finde, es sollte man auf jeden Fall, also sich das irgendwie klar zu machen, ne, dass die Generation Alpha natürlich damit aufwächst, dass die jederzeit, wenn die irgendwas wissen will, sofort, sei es jetzt über die Smartwatch oder über das Tablet oder über was auch immer, sich halt sofort Wissen zieht und aneignet.
Und sich nicht so leicht merkt, glaube ich. Das geht mir selbst auch total so. Ja. Also, dass alles einen Klick entfernt ist, dann lese ich das und denke ich, ah ja, habe ich schon dreimal nachgeguckt, habe ich mir aber nicht gemerkt.
Genau.
Ja.
Ganz zum Schluss fragen wir unsere Expertinnen und Experten immer nach ihrer Vision, nach ihrem Wunsch an die Generation Alpha. Und das würde ich euch auch ganz gerne fragen. Tobi, hast du eine Vision für die Generation Alpha, was du dir für sie wünschst?
Also wir haben ja in unserem Gespräch, das mir übrigens großen Spaß gemacht hat bis hierhin, ganz oft schon so ein bisschen in die Zukunft geguckt und uns gefragt, wie wird das sein in ein paar Jahren und damit ganz auf die Generation geguckt, die jetzt gerade unsere Zuschauenden sind. Und ich glaube, gerade so mit dem, was wir jetzt irgendwie besprochen haben, das mal so ein bisschen in meinem Kopf zusammenfassend, würde ich mir wünschen, dass diejenigen, die jetzt Kinder sind, auch in vielen Jahren ein nicht allzu sehr oder nicht übertrieben von den Medien gesteuertes Leben leben. Also auch da jetzt wieder, ich möchte nicht kulturpessimistisch sein, aber ich fände es total schön, wenn die Themen, die wir jetzt gerade für Kinder aufbereiten, die ganz viel mit der Welt da draußen zu tun haben, dass die in 50 Jahren eben auch noch die großen Themen sind. Es verschiebt sich ganz viel ins Digitale, Zwischenmenschliches, aber auch Gesellschaftliches passiert plötzlich im Internet, in den sozialen Medien, digital, auf welchen Ebenen auch immer. Und das finde ich toll und spannend und auch etwas, das ich gar nicht kleinreden möchte oder das ich mir irgendwie als so alter Opa irgendwie wegwünsche oder sowas. Aber ich hoffe, dass es nicht das verdrängt, was da eben auch noch ist. Und das würde ich mir für die Generation wünschen. Und wahrscheinlich ist meine Wortwahl da auch schon nicht ganz geschickt, aber dass das echte Leben, also ihr wisst, was ich meine, dass das weiterhin stattfindet.
Was ist deine Vision, Clary? Was ist dein Wunsch für die Generation Alpha?
Ich wünsche mir, dass die Generation Alpha ihre Komfortzone auch mal zu Hause lässt. Und ich erkläre das jetzt kurz, weil normalerweise sagt man natürlich ja, man soll seine Komfortzone verlassen. Ich glaube aber, dass die Generation Alpha ihre Komfortzone eigentlich immer bei sich hat, weil alles individualisiert ist, weil alles mobil ist, ne? Weil wir jederzeit Zugriff auf alles haben. Wir können auch von unterwegs unser Haus schauen, anschauen und steuern. Also wir leben eigentlich nicht mehr in Ungewissheit, wenn wir das Haus verlassen. Und deshalb würde ich sagen, ich wünsche mir für die Generation Alpha, dass sie bewusst ihre Komfortzone auch mal zu Hause lassen und sich wirklich in Ungewissheit stürzen. Weil Probleme zu haben und sie zu lösen, macht einfach erfinderisch und neugierig. Und dann ist es halt auch einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl, etwas zu lösen oder etwas zu entdecken oder eine kreative Idee zu haben, wie man jetzt zum Beispiel von A nach B kommt oder dadurch auch mit Menschen in Austausch zu kommen, Geschichten zu erfahren, Menschen kennenzulernen. Und ich glaube, das ist so, so wichtig, dass man dieses Gefühl haben kann. Und wenn man das gar nicht kennt, weil man so aufgewachsen ist, dass man das einfach, dass man nicht vor diese Herausforderung gestellt wird, dann weiß man ja gar nicht, wie toll dieses Gefühl ist. Und ich wünsche der Generation Alpha, dass sie dieses Gefühl haben kann. Und dafür muss diese Generation aber bewusst ihre Komfortzone zu Hause lassen.
Sagen Clarissa Correa da Silva, Moderatorin von Wissen macht A, und Tobias Krell, Moderator von Checker Tobi. Ganz lieben Dank für das schöne Gespräch euch beiden. Das hat wirklich großen Spaß gemacht.
Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Inka.
Vielen Dank, Inka. Fand ich auch.
Das war ein spannendes Gespräch unter Kolleginnen und Kollegen. Und wie immer nehme ich die Denkanstöße in diesem Fall als eine Art Reminder, als Erinnerung mit in unsere Redaktion. Lachen, aber auch Spannung sind die Schlüssel bei unseren Wissensformaten. Und das auch in der Zukunft, weil gute Geschichten und Fakten dadurch einfach im Kopf bleiben. Egal auf welchem Ausspielweg. Und, das ist mir auch hängen geblieben, es muss nicht immer witzig sein. Klar ist auf jeden Fall, dass sich die Generation Alpha jetzt und auch in der Zukunft auf unterhaltende Wissensformate bei Kika verlassen kann. Ja, das war's auch schon wieder mit unserer Folge. Wenn Sie bei unseren nächsten Folgen auch mit dabei sein möchten, gar kein Problem. Immer mittwochs und zwar alle 2 Wochen gibt es eine neue Episode von Generation Alpha, der Kika-Podcast. Und erzählen Sie es gerne weiter. Sie finden uns in der ARD-Audiothek, auf den gängigen Podcast-Plattformen, aber auch ganz einfach unter kommunikation.kika.de. Das ist unser Kommunikationsportal, in dem es übrigens auch alle Transkripte der Folgen zum Nachlesen gibt. Mein Name ist Inka Kiewit. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Generation Alpha.
Der Kika-Podcast.